Vielleicht ein Punkt oder ein paar Punkte, Entschuldigung, das ging zu schnell, paar Punkte zu meiner Person. Ich bin also hier seit 1991 an der TU München, habe hier vor langer, langer Zeit studiert, war dann zwischen 82 und 85 bei Siemens Research in Princeton, anschließend bei Xerox Research in Rochester für 4 beziehungsweise fast 5 Jahre und habe dann für 2 Jahre hier in München bei SoftLab gearbeitet, was in der Zwischenzeit ja eine Tochterunternehmen von BMW ist. Die Lehre betrifft also gerade so aus dem Bereich technische Informatik, angewandte Informatik, und wenn man so die Forschungsinteressen vom Lehrstuhl anschaut, dann sind es hauptsächlich so mobile verteilte kooperative Umgebungen, das heißt also Groupware, computerunterstützte Gruppenarbeit, da natürlich auch so der Punkt, dass man also den Kontext mit einbezieht, also kontextsensitive Unterstützungssysteme. Dann, was Herr Groh sehr viel macht, ist Social Software oder auch Analysis von Social Networks und so weiter. Und dann, was Herr Wörndl halt relativ viel auch macht, Empfehlungssysteme, also Recommender-Systeme. Und das sind so die Teilbereiche, aus denen dann effektiv entweder Bachelor-Thesis oder dann später Master-Thesis beziehungsweise Guided Research herauskommt. Noch ein paar Punkte zu mir. Ich war Dekan zwischen 2003 und 2006, das heißt, es liegt schon Zeit zurück. Dann bin ich immer noch stellvertretender Vorsitzender im Prüfungsausschuss. Das heißt also, wenn Sie Verlängerungen haben bei Bachelor, dann sehen Sie, und der wird genehmigt, dann sehen Sie das auf der Unterschrift des Briefes, den Sie dann kriegen offiziell vom Studiensekretariat. Meine E-Mail-Adresse, dann Frau Lissner ist die Sekretärin. Das hat sich ja geändert. Bis September war das die Frau Müller, die aus Altersgründen ausgeschieden ist. Und jetzt hat es die Frau Lissner übernommen. Die Sprechstunde, das habe ich vergessen reinzuschreiben, das ist montags von 12 bis 13 Uhr. Und es steht auch auf der Webseite drauf. Dann gibt es für diese Lehrveranstaltung gibt es ein Skript. Das können Sie entweder als PDF von unserer Webseite runterladen, und Sie kommen auch auf unsere Webseite, wenn Sie auf TUM Online gehen, zu dem Kurs. Dann gibt es so Online-Lehrmaterialien, so einen Link, und da kommen Sie auf unsere Webseite und da stehen dann entsprechend auch dieses PDF zur Verfügung. Das heißt, da ist kein Passwort mehr damit verbunden, sondern das können Sie auch so ohne weiteres runterladen. Zusätzlich hat die Fachschaft geplant, ein Skript zu verteilen bzw. zu vervielfältigen, und Sie können es dann über die Fachschaft beziehen. Müssten Sie bei der Fachschaft nachfragen. Das wäre genau also das Identische. Ich würde das Ganze mit dem TTT, also mit dem Teleteaching-Tool, aufzeichnen, wobei die Aufzeichnungen betreffen, also das Audio, betreffen hier die entsprechenden Folien und sie betreffen hier das Zeichnen, also wenn ich hier was drauf markiere auf dem Text. Kein Video, und weil der bringt sowieso also relativ wenig an Informationen, weil da sehen Sie bloß das Bild von mir oder irgendwo von der Wand oder sonst was. Es gab eine Anfrage wegen dem Lecturio. Ich habe gesagt, das ist okay, habe dann aber nichts mehr gehört. Keine Ahnung, ob die irgendwann mal kommen und die Aufzeichnungen beginnen oder nicht, das weiß ich nicht. Die Vorlesungszeiten, die kennen Sie schon. Und also montags und mittwochs, wobei montags sind wir drüben bei Maschinenbau und mittwochs also hier. Vielleicht nur kurz zu den Zielen von der Lehrveranstaltung. Und zwar einmal ein grundlegendes Verständnis für Betriebssysteme und Systemsoftware. Dann einfach so die wichtigsten Problembereiche, die damit verbunden sind, wie beispielsweise Memory Management und solche Dinge. Dann die Zielrichtung ist, also nicht jetzt hier Windows 7, Windows 10 oder Windows XP oder iOS oder sonst irgendein Betriebssystem im Detail zu behandeln, sondern eher die allgemeinen Konzepte, die dann doch eine längere Halbwertszeit haben. Und ich würde an bestimmten Stellen dann doch immer wieder Beispiele entweder aus Linux oder Windows, je nachdem, heranziehen und zu zeigen, wo, wie das dort dann realisiert worden ist oder wie das dort verfügbar ist. In der Übung gibt es dann doch aktuelle Beispiele oder Beispiele, die zur Anschauung halt dienen. Und jeder soll im Grunde genommen dann doch in die Lage versetzt werden, also Betriebssysteme zu verstehen. Das heißt aber jetzt noch lange nicht, dass sie dann ein Betriebssystem vollständig auf dem Level jetzt halt von Windows 10 programmieren können. Also da ist sicherlich relativ viel Know-how notwendig und dann natürlich auch eine relativ oder sehr große Gruppe an Personen, die hinter so einem Betriebssystem wie auch Linux dahinter stehen. Und Linux, das kennen Sie ja, das ist ja ein Ansatz, wo sehr viele verschiedene Leute was zum Betriebssystem beitragen und wo es einen relativ kleinen Kern gibt, der dann die entsprechenden Beiträge abnimmt und auch akzeptiert oder nochmal zurückweist, bevor sie ins Betriebssystem integriert werden. Übungen mit Aufgaben und das Ganze ist so im ersten Studienjahr, wir bauen etwas darauf auf, was Sie in Info 1 halt gelernt haben oder in Software Engineering, Grundlagen, Algorithmen, wird man sehen, wo Sie da den Bedarf für die Einzelnen haben, aber Info 1 ist sicherlich ein Punkt, dass Sie hier da das Grundverständnis aus den Anfangsvorlesungen halt mitnehmen. Gut, dann wird man an sich jetzt halt übergehen zu dem, was Herr Schulze noch zu sagen hat. Gut.
So, ich bin für Ihren Übungsbetrieb zuständig, wie Herr Schlichter gerade schon gesagt hat. Insofern, danke. Werde ich Ihnen nur ganz kurz 2 Minuten was dazu erzählen, die wichtigsten Informationen. Zum einen werden Sie ja wahrscheinlich schon gesehen haben, die Übungsanmeldungen sind seit gestern Nacht offen. Und die sind auch noch bis Freitag um 23.59 Uhr, also bis in der Nacht auf den Samstag hin, sind die offen. Melden Sie sich da bitte an. Ich habe heute gesehen, irgendwie, ich glaube, fast 300 Anmeldungen haben wir schon, aber es sind 600 Leute bereits für die Vorlesung angemeldet. Insofern sind da sicher noch einige unter Ihnen, die noch nicht angemeldet sind. Ja, wir haben dieses Semester stärker denn je eine notorische Knappheit an Tutoren und Räumen. Wir werden aber trotzdem schauen, dass wir das organisatorisch alles noch hinkriegen. Also ich verfolge live die Anmeldungszahlen jetzt von der Übung und wenn ich sehe, dass die Gruppen komplett voll sind und keine Plätze mehr offen sind, aber bei Ihnen noch Bedarf da ist, dann werden wir natürlich versuchen, noch entsprechend Gruppen zuzuschalten. Müssen wir dann ad hoc sehen, wie wir das gestalten. Aber auf jeden Fall werden wir es hinkriegen. Die Übung ist zentral organisiert über die TUM-Plattform Moodle. Den Link dazu finden Sie auf der Vorlesungsseite und ich bitte Sie, dass Sie da regelmäßig auch drauf schauen, weil alle zentralen Informationen, die bindend sind, die finden Sie dort auf dieser Moodle-Seite und die wird auch regelmäßig aktualisiert. Da sind auch dann die Übungsblätter regelmäßig draufgestellt und die Musterlösungen. Genau, da war ich zu weit. So. Die Übungsblätter. Es wird voraussichtlich, ich glaube, 12 Blätter wird es, glaube ich, geben. Die ganze Übung richtet sich inhaltlich natürlich stark an der Vorlesung aus. Wir gehen aber ein bisschen mehr ins Detail rein und implementieren die theoretischen Konzepte, die wir in der Vorlesung haben, dann in den Übungen. Und die Implementierung wird in C erfolgen. Am Anfang machen wir in den Tutorübungen so eine kleine Einführung in C. Es wird dann aber an Ihnen liegen, wie stark Sie das vertiefen, weil wir es dann später voraussetzen. Natürlich alles nur so weit, wie Sie es bisher in Java behandelt haben. Insofern, was Herr Schlichter gerade meinte, wir bauen auf dem ersten Semester. Da hatten Sie ja Einführungen in die Programmierung auch, das Programmierpraktikum in Java. Genau, wir behandeln dann nur die wesentlichen Unterschiede zu C, damit Sie C nutzen können für die Implementierung. Hausaufgaben wird es geben. Die sind freiwillig, die werden Sie dann in Zweierteams behandeln können. Abgaben beim jeweiligen Tutor und Musterlösungen werden zentral veröffentlicht. Blätter werden nicht Aufgabe nach Aufgabe korrigiert, sondern im Gesamten, so ungefähr grob, wie sie es halt bearbeitet haben. Es wird zwischen 0 und 3 Punkten geben, wobei 0 Punkte natürlich heißt, sie haben es nicht ordentlich gemacht, und 3 Punkte, das wäre eine sehr, sehr gute Bearbeitung. Ja, wie gesagt, es ist freiwillig, sowohl der Übungsbesuch als auch die Hausaufgabenabgabe, was es Ihnen bringt, natürlich für die Klausur wahrscheinlich eine bessere Note. Und zum anderen können Sie einen Notenbonus auch sich dadurch noch verdienen. Der Notenbonus wird angerechnet auf eine bestandene Klausur, ist ein Bonus von 0,3, wenn Sie etwa 2/3 der Punkte haben. Ich hab sogar schon ganz konkret hier angegeben, ab 22 der 33 möglichen Punkte, also genau 2/3. Wichtig für Sie ist, dass der Bonus nur für die Hauptklausur gelten wird, nicht für eine Nachholklausur und auch nicht für die kommenden Semester. Also wirklich nur für diesen einen Versuch. Es wird keine Midterm-Klausur geben. Ich glaube, in den letzten 2 Semestern, als es der Herr Baumgarten gehalten hat, gab es regelmäßig eine Midterm. Mit Fokus dann auf C wird es bei uns nicht geben. Wir machen nur eine Finalklausur, keine Midterm. Ja, ich glaube, das wären so die zentralsten Punkte für den Übungsbetrieb. Gibt es von Ihrer Seite aus Fragen, die sich auf die Übung beziehen, nicht auf die Vorlesung? Ja. Die Frage war, ob die Zweierteams aus der gleichen Gruppe sein müssen. Ja, müssen sie bitte. Nicht gruppenübergreifen, sondern in geschlossener Gruppe. Es gibt keine Zentralübungen, es gibt wirklich nur Tutorübungen. Die sind zeitlich basierend auf dem, wie es Best Practice in den letzten Jahren war. Es kann sogar sein, dass sich manche davon wenn dann höchstens einer mit der Vorlesung überschneidet, bin ich mir jetzt nicht genau sicher. Aber auf jeden Fall keine Zentralübungen, sondern nur Tutorübungen. Wo war da gerade noch irgendwo eine Meldung? Ja. Danke, das habe ich noch nicht gesagt. Die Übungen starten nächste Woche am 19. Die Woche vom 19. bis zum 23. nächste Woche. Die Blätter werden normalerweise am Wochenende davor ausgegeben, spätestens am Sonntagabend, also so, dass Sie sich kurz vor der Übung das auf jeden Fall noch anschauen können. Die Abgabe ist in ihrer Tutorstunde in der Folgewoche. Also die Blätter werden in Woche 1 ausgegeben und in Woche 2 ist dann die Abgabe zu Ihrer jeweiligen Tutorstunde. Der Tutor klärt dann mit Ihnen noch individuell ab, wie die Abgabeform ist, ob das jetzt per E-Mail oder handschriftlich oder sonst was ist. Okay, ich sehe keine Meldungen mehr. Falls doch noch irgendwo eine ist, bitte ganz kurz laut schreien. Ja, aber der Fokus wird nicht drauf liegen. Also es kann natürlich sein, dass es eine kleine Aufgabe gibt in C irgendwie, aber wird wahrscheinlich eher in die Richtung sein, dass Sie vorhandenen Code irgendwie interpretieren oder Fehler finden, solche Geschichten. Weniger der Fokus auf lange Aufgabenprogrammierung, höchstens kurze Teile wirklich. Entschuldigung, nochmal bitte. Hilfsmittel für die Klausur haben wir bis jetzt noch nicht festgelegt, höchstwahrscheinlich nein, aber da werden Sie dann vor der Klausur nochmal im Konkreten informiert werden, da bitte auf die Moodle-Seite schauen. Okay, spätestens jetzt sehe ich, ja. Die Gruppen, die allgemeinen Übungstermine, die organisiere nicht ich, sondern die werden zentral organisiert. Insofern müssen Sie sich da bitte an eine andere Stelle wenden, an die zentrale Übungsorganisation. Da kann ich Ihnen nicht genau weiterhelfen. Aber ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, das sieht eher schlecht aus, weil die Räume wirklich so knapp sind, da ist nichts mehr frei.
Gut, okay, dankeschön. So. Gut, dann würde man einsteigen.
in die Vorlesung. Jetzt muss ich erst mal das Ganze hochholen. Und bevor wir hier im Weiteren, also hier steht auch im Skript, steht dann auch nochmal also die Telefonnummer drauf vom Sekretariat. Vielleicht auch nochmal ein Punkt zu den TTT-Aufzeichnungen. Die werden typischerweise über den TTT-Videoserver von der Fakultät bereitgestellt, wo auch bereits weitere Lehrveranstaltungen bzw. Aufzeichnungen von Lehrveranstaltungen zur Verfügung gestellt werden. Es findet sich ein Link auch nochmal auf unserer Webseite am Lehrstuhl. Das heißt also, wenn Sie über TUM Online kommen, Sie auf unseren Lehrstuhl und da steht ein Link auf diesen Videoserver, wo die entsprechenden Videos drauf sind. Das heißt, die sind relativ zügig nach der Vorlesung, stehen die zur Verfügung. Das heißt also, ist nicht so, wenn man bei der Tür rausgeht, dass die dann schon zur Verfügung stehen, sondern das die werden entsprechend noch indiziert, und aber normal soll es also nicht länger dauern als wie maximal einen Tag, dass die entsprechenden Infos auf dem Videoserver zur Verfügung stehen. Jetzt muss ich bloß schauen, ob meine Sachen auch gehen. Doch, die funktionieren. Wenn die Grafiken zu klein sind, dann sagen Sie mir das, weil dann kann ich größere Grafiken versuchen, da reinzubinden. Und bei mir sind es bloß im Rücken, also ich sehe es jetzt weniger, aber Sie können alle noch gut lesen, das heißt, also Sie haben alle noch gute Augen. Das heißt, also wenn es also nicht passt von der Größe, dann melden Sie sich. Wichtig bei dem Ganzen ist so, Sie haben ja auf der einen Seite hier den Grundlagen der Programmierung gehört bei Info 1 beziehungsweise dann auch dem Praktikum. Auf der anderen Seite gab es ja auch TGE für die Leute, die aus der Informatikseite vom Informatikstudium kommen und nicht über den Nebenfachteilbereich. Und was wir hier machen, ist das, was so zwischendrin ist, zwischen den technischen Grundlagen und der Programmierung. Das heißt also die ganze Systemunterstützung, die sie typischerweise durch das Betriebssystem zur Verfügung gestellt bekommen. Und wenn man sich so die Ziele der Vorlesung anschaut, das können wir jetzt relativ kurz machen, weil das war zum Teil auf den PowerPoint-Folien schon mit drauf. Das heißt also hier diese systemnahe Programmierung, also hier diese Einführung in die beiden Sachen, wobei das Betriebssystem ist eine Systemsoftware. Was auch ein wichtiger Punkt ist, was wir uns anschauen, sind so Grundlagenprobleme paralleler Systeme. Und zwar reden wir hier nicht von massiv parallelen Rechnern, wie Sie das beispielsweise im LAZ haben, wo Sie eine ganze Menge von entsprechenden Prozessoren haben, sondern die Parallelität kommt entweder durch, sage ich mal, Dual-Core- oder Quad-Core-Situationen, wie Sie das typischerweise jetzt in Rechenumgebungen haben. Aber auch die Parallelität kommt dadurch, dass Sie beispielsweise auf der einen Seite rechnen, auf der anderen Seite gibt es einen Drucker, der parallel dazu versucht, die entsprechenden Informationen auszudrucken. Und da gibt es natürlich auch eine Parallelität, auch wenn Sie unter Umständen möglicherweise nur einen Single-Core-Rechner haben. Und da geht es darum, wir versuchen das Ganze zu modellieren und dann wird man uns halt überlegen, wie schaut es mit der Synchronisation aus. Verklemmungen ist genau dann ein Punkt bei Parallelität, wenn Sie beispielsweise Ressourcen benötigen und Sie haben zwei parallele Prozesse. Der eine hat die Ressourcen, die der andere benötigt und der eine braucht noch Ressourcen, die aber der andere hat. Das heißt, Sie haben so ein gegenseitiges Warten, dass jeder seine Ressource oder dass der eine oder der andere die Ressourcen freigibt und jeder wartet aber auf die Ressourcen vom anderen und dann hängt mehr oder weniger Ihr System und es gibt keinen Fortschritt mehr. Wir schauen uns Konzepte an, speziell natürlich auch, wie wir den Arbeitsspeicher verwalten. Und also hier Arbeitsspeicher im Sinne von Memory Management und nicht jetzt die Festplatte, sondern wirklich zur Laufzeit den Arbeitsspeicher. Wir schauen uns an, wie die Prozesse verwaltet werden, welche Informationen wir da haben. Und wir versuchen dann auch so die Nebenläufigkeit, in dem Sinne auch die Parallelität zu kontrollieren, weil es kann natürlich auch sein, wenn Sie im Prozess zwei Prozesse anschauen, der eine Prozess generiert Daten, die ein zweiter Prozess als Input benötigt und da brauche ich natürlich eine gewisse Kontrolle, wie der Transfer an Informationen stattfinden kann und wo sich die beiden jetzt nicht, wenn sie auf den gemeinsamen Speicher zugreifen, ins Gehege kommen, sondern dass das Ganze dann entsprechend synchronisiert wird beziehungsweise dann auch sequenzialisiert wird. Die Prozesskommunikation, da gibt es dann zwei unterschiedliche, nämlich einmal speicherbasiert, das heißt, ich habe einen Bereich, entweder auf der Platte oder im Hauptspeicher, der von zwei Prozessen gemeinsam benutzt wird. Da habe ich aber das Problem, wenn ich beispielsweise einen Prozess dann von einem Rechner auf einen anderen Prozess verlagern will, geht das nicht so einfach, weil dann auf einmal kein gemeinsamer Speicher mehr existiert und deshalb gibt es natürlich auch so die Alternative, das Ganze über Messages, das heißt über Nachrichten zu machen. Wir schauen uns die Peripherie an, das heißt eine Ausgabe, was da so spezielle Punkte eigentlich sind und dann natürlich auch am Schluss noch etwas zur Sicherheit in Rechensystemen, wobei ich hier sagen muss, das wird man nur sehr oberflächlich behandeln, weil es gibt ja hier mit Frau Eckert, ja eine Dozentin, die ja speziell gerade in dem Bereich Sicherheit in Rechensystemen ja spezielle Lehrveranstaltungen anbietet und das Thema dann entsprechend sehr viel vertiefender auch behandelt. Hier würden wir uns nur mal anschauen, wie das mit so Schutzmechanismen ausschaut und dann natürlich auch so Situationen, wie wo beispielsweise auch Angriffe stattfinden können. Das nächste noch von der Motivation können wir uns kurz mal anschauen, wenn Sie hier so die Aufgabe der Informatiker anschauen. Die ist ja doch vielgestaltig und weitreichend und zum Teil natürlich komplex. Wir werden später mal sehen, die Zahlen von realen Betriebssystemen, wie viele Lines of Code die haben und wo man dann schon einen Eindruck gewinnt, wie aufwendig solche Sachen auch sind. Und wenn man so die Anforderungen mal von so einem Rechensystem ja anschaut, dann sind hier so ein paar wichtige Schlagworte. Es soll ja einerseits offen sein, dynamisch und ein technisches System soll auf der anderen soll einerseits die Fähigkeit haben zur Speicherung, aber dann natürlich auch zur Verarbeitung von Informationen. Und wenn man so mal ganz kurz darauf eingeht, auf diese entsprechenden Begriffe, die hier hervorgehoben sind, wenn man offen anschaut, dann ist natürlich schon so, dass Sie auf der einen Seite natürlich sagen, wir haben hier unser Rechensystem hier unten, aber wir wollen natürlich auch mit der Umgebung kommunizieren. Und die Umgebung, das können natürlich andere Rechner sein, das können auch Sensoren sein, das können aber auch andere Maschinen sein, die man beispielsweise steuern möchte. Und das Wichtige ist hier, dass man hier so eine Schnittstelle hat, die zwischen außen und innen natürlich die Verbindung herstellt. Das heißt, also man hat hier so über diese Schnittstelle die Kommunikation hier von oder nach außen. Und jetzt ist natürlich schon so ein wichtiger Punkt von der Schnittstelle, wie viel an Information von dem inneren wird nach außen transparent, ist da verfügbar oder ist das Ganze nur so eine Art Blackbox, dass man im Grunde genommen halt nur die entsprechende Schnittstelle kennt, aber sonst kennt man nichts mehr, was dahinter ist. Und wenn man sich das Ganze hier innen anschaut, das ist ja unser Innen, was man hier hat, das ist ja unser Außen, und so ein Rechensystem hat man ja typischerweise eine ganze Menge von Komponenten, die dann in der einen oder anderen Form, wie ich schon sagte, wenn es transparent, wenn man so ein Glashausansicht hat, dann sind diese Komponenten nach außen hin sichtbar. Wenn sie eine Blackbox-Ansicht haben, dann sind diese Komponenten nach außen hin natürlich nicht mehr sichtbar. Und wenn man jetzt so die Sichten hier mal anschaut, also hier, und bei der Schnittstelle vielleicht noch ein wichtiger Punkt. Also hier, da gehört natürlich auch die Netzschnittstelle dazu. Also hier die Netzschnittstelle, dann Schnittstelle zu, also hier Schnittstelle zu Peripherie und so weiter. Also die oder auch zu den Sensoren, je nachdem, was hier in dem Außen existiert. Kurz noch von den Sichten des Rechensystems. Eines habe ich ja schon gesagt mit der Blackbox, Whitebox, was sich dahinter verbirgt, ob die entsprechenden Komponenten sichtbar sind. Ich kann von außen drauf schauen auf mein Rechensystem oder kann von innen rausschauen. Und im Grunde genommen sind solche Sichten eigentlich ein Hilfsmittel einerseits, um Analysen von so einem System durchzuführen, aber auf der anderen Seite auch, um beispielsweise eine Vorgehensweise zu haben, wie man so ein Rechensystem entwickelt. Und was Sie ja in Info 1 ja gelernt haben mit Rekursion, das heißt also hier, wenn Sie rekursiv vorgehen, ist es natürlich schon so mit dem Top-Down-Development von so einem Rechensystem, dass Sie sagen, am Anfang starten Sie von einer Komponente und die versuchen Sie dann rekursiv zu verfeinern in kleinere Komponenten, Subkomponenten. Das heißt also, Sie starten vom Ganzen und versuchen dann so weit runter, das Ganze in Teilkomponenten zu verfeinern, bis Sie dann sagen, okay, jetzt ist das Ganze beherrschbar von den kleineren Komponenten, versuchen die entsprechenden Teilkomponenten zu realisieren, und dann haben Sie so einen Bottom-Up-Schritt. Das heißt also, diese kleinen Teilkomponenten werden wieder zu Ganzen zusammengesetzt, und man muss sich dann natürlich überlegen, wie der Kontrollfluss zwischen den Teilkomponenten stattfindet, aber auch wie der entsprechende Datenfluss da stattfindet. Und das sind ja Sachen, die Sie auch in Software Engineering ja schon gehört haben. Und das sind natürlich auch so Punkte, diese genauso anwenden würden bei der Realisierung von Systemsoftware, von der Vorgehensweise. Also das ganze Software Engineering bezieht sich nicht nur jetzt halt auf der Realisierung von Applikationssoftware, sondern kann natürlich genauso auch für entsprechende Systemsoftware oder Betriebssysteme entsprechend auch angewendet werden. Und im Grunde genommen ist schon so, dass also Betriebssystem ist eine Systemsoftware. Es steht nur doppelt drin. Das heißt, also es stehen beide Begriffe drin, weil man natürlich auch sagen kann, wenn ich beispielsweise eingebettete Systeme habe, die ich in Fahrzeugen oder Flugzeugen einbaue, dann haben die natürlich auch eine gewisse Systemsoftware, um beispielsweise die Sensoren oder den Speicher zu kontrollieren. Das sind aber keine Betriebssysteme im traditionellen Sinne, sondern das sind spezielle Systemsoftwareeinheiten, die dieses eingebettete System unterstützen, kontrollieren, und da können möglicherweise noch einfache Applikationen drauflaufen. Aber da ist so, dass die natürlich dann nicht in dem Sinne flexibel sind, sondern die sind relativ spezifisch für eine spezifische Anwendung realisiert worden. Gut, die Vorgehensweise, also wie man hier schon hat, ich kann es einerseits zur Analyse hernehmen, aber andererseits auch zur Entwicklung von großen Rechensystemen. Das andere, was natürlich auch eine Rolle spielt, es ist ein dynamisches System. Und dynamisches System, das heißt also, das Ganze ändert sich mit der Zeit. Und jetzt geht es natürlich auch darum, wie beschreibe ich das? Also hier die Beschreibung von diesem Verhalten. Und eine Möglichkeit, die wir in dem Zusammenhang in der Vorlesung lernen, ist also Petrinetze. Das ist eine Möglichkeit. Wir lernen noch andere Möglichkeiten, mit denen wir uns auseinandersetzen, aber Petrinetze ist mal so ein Beispiel dafür. Und da gibt es noch andere mit Spuren, dass sie so Spuren legen können und dementsprechend so das Verhalten von so einem System zu modellieren. Was auch bei dem dynamischen System natürlich relevant ist. Ich habe so sowas wie aktive und passive Komponenten. Und aktive, klar, wäre sowas wie die CPU, also die Recheneinheit, die entsprechend aktiv Sensoren steuert, Berechnungen durchführt. Passive Einheit wäre beispielsweise jetzt unser Speicher. Er kann Daten speichern. Der Rechner bzw. die CPU kann entsprechende Daten abrufen oder kann sie wieder in den Hauptspeicher reinschreiben. Das heißt, das würde man als passive Einheit bezeichnen. Technisch, das heißt also hier, ich habe hier mit Hardware- und Softwaretechnischen Mitteln kann ich das realisieren. Das Ganze kann natürlich auch ein reales System sein, aber ich könnte natürlich auch sowas realisieren im Sinne, dass ich ein künstliches, artifizielles System habe, also hier ein künstliches System. Und das heißt also, wo im Grunde genommen ja nur entsprechend ein virtuelles System habe, aber ich kann in dem Sinne jetzt nichts anfassen. Noch ein Punkt zur Informationsspeicherung und Verarbeitung. Und zwar, wenn man sich das Ganze hier anschaut, dann habe ich ja so drei wichtige Aspekte, die hier eine Rolle spielen. Ich habe einmal die Daten, habe die Information und habe Wissen. Und auf der einen Seite Daten, das sind mehr oder weniger so elementare Fakten, Aussagen, Sachverhalte, die kann ich leicht maschinell erfassen und die kann ich auch leicht strukturieren. Dann Information, das ist natürlich etwas, wo ich dann jetzt Daten nehme und die interpretiere. Das heißt also, da habe ich schon sowas wie eine Analyse damit verbunden. Da versuche ich dann schon sowas wie einen Konsens bezüglich der Semantik, wie die zu interpretieren sind. Und daher Interpretation, wie entsprechende Daten zu interpretieren sind. Weil wenn Sie Daten ja anschauen, dann habe ich Bitsequenzen. Diese Bitsequenzen muss ich aber interpretieren, damit ich eine entsprechende Information bekomme. Und die Interpretation kann mir beispielsweise liefern, das ist jetzt ein Assembler-Code oder das sind einfach irgendwelche Daten zu einer Datenbank, in einem beispielsweise ein Dokument. Das heißt also, auf Rechnerebene von der Strukturierung ist das Ganze eher nur eine Bitsequenz. Die Interpretation erfolgt dann durch die Abbildung hier und der umgekehrte Weg ist natürlich hier durch die Repräsentation. Wissen, das ist etwas, was in Verbindung oder im Kontext von einem Menschen bzw. vom Nutzer zu sehen ist. Der bekommt die Information und der hat entsprechend interpretiert diese Information in seinem persönlichen Kontext. Und damit wird das Ganze mehr oder weniger zu wissen. Die Problematik, die man normalerweise hat, es gibt ja so Ansätze, Wissensmanagement im Rechner. Und es gibt diese Ansätze, dass sie beispielsweise hergehen, ich baue ein Expertensystem für beispielsweise für Diagnose von Krankheiten. Und man versucht, den Arzt nachzumodellieren und zu sagen, na ja, der Patient setzt sich da jetzt hin und gibt seine Sachen ein und der Rechner interpretiert das Ganze und am Schluss kriegt er dann die korrekte Diagnose raus. Das ist natürlich immer sehr schwierig. Wie können Sie das wissen, das ja vom Menschen her eine Bedeutung hat, wie er die Sachen interpretiert? Wie können Sie das beispielsweise auf Daten abbilden? Und die Schwierigkeit, die ist immer damit durchgegeben, bei der Abbildung, dass zum Teil das Wissen sehr stark bei Menschen implizites Wissen ist, oder man kann auch sagen ein unbewusstes Wissen, das gar nicht so nach außen hin darstellbar ist, sondern das ist etwas, was man gelernt hat durch in der Vergangenheit, durch wiederholtes Anwenden und das einem gar nicht mehr so bewusst ist. Und das ist dann etwas, was dann typischerweise vergessen wird, abzubilden auf die Daten. Und darum kann man sagen, naja, hier, wir bewegen uns auf der Ebene. Das letzte noch, Nachricht, sind im Grunde genommen nur Daten, wo Sie dann entsprechende Kommunikationsinformationen drumherum packen. Und also wie Sender, Empfänger und dann beispielsweise so Fehlerinformationen, wie Sie erkennen können, ob die Daten korrekt übertragen worden sind oder nicht. Also hier zum Beispiel den CRC-Check. Das letzte in dem Zusammenhang, die Struktur von so einem Rechensystem, ist so, auf der untersten Ebene sind die physischen Komponenten und Geräte. Auf der obersten Ebene haben Sie dann so die Anwendungsprogramme, nämlich Web, E-Mail, Datenbank, Word etc. Also oder LaTeX, je nachdem, was Sie da an sich nutzen. Und dann gibt's natürlich so Sachen dazwischen drin. Und das heißt also hier Mikroprogramme oder fest verdrahtete Programme. Das verwenden Sie hier zur Realisierung, also hier Realisierung der Maschinensprache. Und da ist es natürlich so, dass die entweder sind es fest verdrahtet oder das sind Mikroprogramme. Wenn es Mikroprogramme sind, dann haben sie natürlich die Möglichkeit, das entsprechend zu verändern. Ansonsten, wenn es fest verdrahtet sind, müssen Sie effektiv die Chips, wo die Sachen drauf sind, herausnehmen und durch veränderte Chips ersetzen. Die Maschinensprache ist immer so die Schnittstelle nach außen zu den entsprechenden Systemprogrammen, also unser Betriebssystem. Es gibt entsprechende auch Vorstellungen, dass beispielsweise die Shell-Übersetzer Dateisystem zum Betriebssystem dazugehört. Es gibt andere, die rechnen es nicht dazu. Das heißt, wir würden auf alle Fälle Betriebssystem und Dateisystem auch behandeln. Shell mache ich jetzt nicht. Wer weiß nicht, was eine Shell ist? Kennt schon noch jeder, oder? Eine Shell, wenn es mal Windows auf das Kommando Window aufgerufen und wenn es Windows haben, das Kommando Window, dann sind Sie in der Shell drin, das heißt, Sie können entsprechende Funktionen aufrufen wie Change Directory, das heißt also, wo Sie alles über entsprechende Textuellheit machen und nicht mehr über das Fensterschnittstelle. Das sind die beiden Teile, die uns interessieren, das würden wir ein bisschen was machen, aber nur relativ wenig. Und zwar etwas im Sinne, wie beispielsweise Module verwaltet werden, wie Referenzen zwischen den Module gefunden werden, also so die entsprechenden Assemblerläufe. Was wir hier nicht machen, ist so, dass wir uns die Intel-Maschinensprache anschauen oder die Maschinensprache von irgendeinem anderen Hersteller, sondern wenn, dann höchstens generisch. Ein weiterer Punkt, den wir uns hier nochmal anschauen würden, ist natürlich schon so bei der systemnahen Programmentwicklung, dass durch diese Nebenläufigkeit, und Nebenläufigkeit habe ich ja vorher gerade gesagt, das ist ja der Teil, wo beispielsweise ja mehrere Prozesse beziehungsweise auch Komponenten echt parallel ablaufen. Und die Parallelität kriegen Sie ja, wenn Sie so einen Quad-Core haben, dann können natürlich mehrere Prozesse parallel ablaufen. Und da ist es natürlich so, dass Sie eine echte parallele Ablauf haben und dann bekommen Sie natürlich einen gewissen Nichtdeterminismus rein. Und Nichtdeterminismus bedeutet natürlich, dass bestimmte Sachen nicht mehr so ohne weiteres nachvollziehbar sind. Beispielsweise, wenn Sie Debugging machen. Ihr Programm stürzt ab und Sie gehen jetzt her und sagen, ja, da lasse ich es jetzt nochmal laufen und baue mir jetzt irgendwelche Print-Statements oder lasse einen Debugger mitlaufen. Und dann passiert der Fehler nicht mehr. Und zwar, weil einfach jetzt hat die Situation eine andere ist. Beispielsweise kommen sehr viel weniger Daten zu der Zeit über die Netzwerkschnittstelle. Das heißt, da gibt es weniger Datenkonkurrenz. Oder es laufen andere Prozesse auf ihren anderen Cores parallel. Und das heißt also hier, ich bekomme so den Nichtdeterminismus, der dann die Schwierigkeit hat, wenn Sie Fehler versuchen zu identifizieren und Sie lassen das nochmal laufen und nochmal laufen. Und mit jedem Lauf verhält sich Ihr System etwas anders. Und das ist immer so die Schwierigkeit dann herauszufinden, was hat man jetzt hier natürlich auch falsch gemacht. Die systemnahe Programmierung spielt natürlich auch bei den eingebetteten Systemen eine Rolle. Und hier beispielsweise, also hier zum Beispiel in Fahrzeugen. Und Sie haben ja dort schon in neueren Fahrzeugen zwischen 50 und 100 solche Recheneinheiten drin, die ganz unterschiedliche Aufgaben übernehmen. Ob das diese Abgassteuerung ist, wann der Filter eingeschalten wird oder nicht, oder auch ABS oder etc. Da gibt es eine ganze Menge von Möglichkeiten, wie in einem Fahrzeug eine Steuerung stattfinden können. Und also dieser Nichtdeterminismus kann man sagen, hier willkürliches Auftreten, also hier willkürliches Auftreten von Ereignissen beziehungsweise Abläufen. Also hier und Abläufen. Gut, dann vielleicht noch ein Punkt, die Themen von der Vorlesung, die sind natürlich schon zum Teil angesprochen worden. Und wir würden das so aus Systemsicht betrachten und wir würden hier Strukturen, Abläufe betrachten, das Laufzeitmodell. Das Ganze würde ich aber dann jetzt beim nächsten Mal machen, nachdem also die Zeit hier schon fortgeschritten wirst. Das heißt, wir sehen uns am Montag dann im Maschinenwesen. Dann wünsche ich Ihnen noch einen guten Start und bis nächste Woche. Wiederschauen.